Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Jesaja, die Kapitel 29 bis 34.
Jesaja 53 wird in der Synagoge gar nicht vorgelesen. Durch dieses Kapitel sind die meisten der etwa einer 500.000 Juden, die heute bekehrt sind, zum Glauben gekommen. Das ist so der Hammer, dieses Kapitel. Oder ich habe schon erwähnt, Moshe ben Maimon in Verbindung mit Daniel 9. Er hat gesagt, Daniel hat uns die Wissenschaft der Zahlen der Endzeit mitgeteilt. Aber sie sind uns verborgen. Und darum haben schon die alten Weisen gesegneten Andenkens gesagt, dass man diese Zahlen in Daniel 9, die sagen, wann der Messias kommen wird, und wenn man ausrechnet, ja, 32 nach Christus, die haben gesagt, man soll diese Zahlen nicht nachrechnen, weil man dadurch die Einfachen im Volk zu Fall bringen wird, wenn sie feststellen, dass die Zeiten abgelaufen sind und der Messias ist nicht gekommen. Und er sagt Moshe ben Maimon als einer der größten Rabbiner, wir verstehen das nicht. Und dabei kann ein einfacher Gläubiger, der sich das mal richtig erarbeitet hat, was da in Daniel 9 steht, kann das erklären und kann beweisen, Jesus ist der Messias. Er ist genau am richtigen Zeitpunkt, 32 nach Christus, am Palmsonntag nach Jerusalem eingeritten und dann kurz darauf, wie dort steht, und danach wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben, ist genau geschehen, wurde er 5 Tage später gekreuzigt und dann steht, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, ist genau im Jahr 70 passiert, die Römer haben Jerusalem und den zweiten Tempel in Staub und Asche gelegt. Aber für sie ist es verschlossen. Und viele kennen ja die Geschichte, der letzte große falsche Messias von über 50 falschen Messiassen in der vergangenen 2000 Jahren, das war Rabbi Mendel Schneerson aus New York. Ein alter Rabbi mit würdigem Bart. Und seine Nachfolger, etwa 300.000 Leute, die sagten, das ist der Messias. Aber er hat das nie gesagt. In Israel konnte man, kannst du übrigens heute noch, große Plakate sehen mit seinem Gesicht, mit Hut. Melech Mashiach, König Messias. Und jetzt war das Problem, dieser Mann war eben ziemlich betagt. Man hat ein Haus bereit gemacht in Israel und hat erwartet, er wird dann eines Tages nach Israel gehen, in dieses Haus, und dann wird er sich als Messias offenbaren. Und der Mann wurde krank und das Sterben nahte. Man hat unzählige, in Amerika, dort sind die Anhänger besonders vertreten, man hat unzählige Psychologen bereitgestellt für eine Massenhysterie, um die Leute aufzufangen, wenn das Ganze zusammenbricht. Und dann ist er gestorben und es hat keine Massenhysterie gegeben. Und jetzt sagt man, ja, es steht ja in Jesaja 53, dass der Messias sterben wird. Und in Daniel 9 steht ja, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Ist unglaublich. Das Wort ist verschlossen. Das ist genau diese Blindheit. Und was geschieht dabei? Vers 14 am Schluss. Und die Weisheit seiner Weisen wird zunichte werden. Und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Dass sogar einer der größten Rabbiner, Moshe ben Maimon, sieht man diese Torheit, zu sagen, diese Zeiten sind abgelaufen und der Messias ist nicht gekommen. Da hätte er die Konsequenzen ziehen müssen. Und er ist gekommen. Und genauso wie es in Jesaja 53 steht. Und nicht ein alter Mann, der stirbt, sondern einer, der gewaltsam getötet wird und schließlich leidet für unsere Sünden. Wir gehen weiter, Vers 15. Wehe denen, welche ihre Pläne tief verbergen vor dem Herrn und deren Werke im Finsteren geschehen und die da sprechen, wer sieht uns und wer kennt uns? Oh, über eure Verkehrtheit. Soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden, dass das Werk von seinem Meister spreche? Er hat mich nicht gemacht. Und das Gebilde von seinem Bildner spreche, er versteht es nicht. Sehen wir, in den Versen 9 bis 14 haben wir das religiöse Judentum vor uns. Aber seit der Aufklärungszeit, 17. bis 18. Jahrhundert, ist das parallel zur Christenheit auch im Judentum geschehen, dass viele intellektuelle Juden Gott und sein Wort begonnen haben zu verwerfen. Früher hätte eigentlich jeder Jude gesagt, die Bibel, das hebräische Alte Testament, ist Gottes Wort. Aber heute sind die, die das sagen, in Israel eine Minorität von vielleicht 30% der Bevölkerung. Die meisten sind Agnostiker. Das ist so ein Ausdruck, der bedeutet, man kann nicht wissen. Niemand kann wissen, ob es Gott gibt oder vielleicht gibt es ihn, vielleicht gibt es ihn nicht. Aber er spielt keine Rolle in unserem Leben. Und viele sind Atheisten, die sagen, es gibt wirklich keinen Gott. Und hier haben wir eben den liberalen Teil vor uns. Die, die Gott leugnen und die von dem Schöpfer sagen, er hat mich nicht gemacht. Also beide Gruppen sind da im Visier. Und beide Gruppen wird es eben geben, auch dann in der Zeit, soll es geben in der Zeit, wenn dann Jerusalem in die Not kommt durch den König des Nordens, wie wir das am Anfang des Kapitels gelesen haben. Jetzt gehen wir weiter zu Vers 17. Ist es nicht noch um ein gar kleines, dass der Libanon sich in ein Fruchtgefilde verwandeln wird und das Fruchtgefilde dem Walde gleich geachtet werden wird. Und an jenem Tag werden die Tauben die Worte des Bundes hören. Und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen. Und die Sanftmütigen werden ihre Freude in dem Herrn mehren. Und die Armen unter den Menschen werden frohlocken in dem Heiligen Israels. Denn der Gewalttätige hat ein Ende. Und der Spötter verschwindet. Und ausgerottet werden alle, die auf Unheil bedacht sind. Die einen Menschen schuldig erklären, um eines Wortes willen. Und dem Schlingen legen, welcher im Tor Recht spricht. Und um nichts den Gerechten aus seinem Recht verdrängen. Darum so spricht der Herr, der Abraham erlöst hat zum Hause Jakob. Nunmehr wird Jakob nicht beschämt werden. Und nunmehr wird sein Angesicht nicht erblassen. Denn wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in seiner Mitte sehen werden, so werden sie meinen Namen heiligen und sie werden dem heiligen Jakobs heiligen und vor dem Gott Israels beben. Und die verirrten Geistes sind, werden Verständnis erlangen und Murrende werden Lehre annehmen. Jetzt in diesem Abschnitt kommen wir wieder zurück, was wir schon in den Versen 6 bis 8 gefunden haben. Der Messias, Gott selbst, er wird ja genannt Jahwe, aber es ist der Messias. Der Messias, der Gott selbst ist, wird zurückkehren und Jerusalem befreien. Und so wird Jerusalem erlöst werden und der Herr Jesus wird das tausendjährige Friedensreich aufrichten. Und dann kommt dieser Segen, dass der Libanon ein Fruchtgefilde werden wird. Ich war in der Antike, war der Libanon ein wunderbares Gebirge, voll von Zedern. Und heute, man muss mal eine Reise machen nach Libanon, das ist alles kahl geschlagen. Das sind kahle Hügel. Und ich war mal bis praktisch zum höchsten Punkt des Libanon-Gebirges gegangen. Das liegt bei 3000 Metern. Und da war noch Schnee. Und etwas unterhalb ist Erez. Das ist ein kleiner Zedernwald. Das ist ein kleiner Überrest. Und da muss man Eintritt bezahlen, um in den Zedernwald des Libanons zu gehen. Es ist wirklich so traurig. Im Wappen von Libanon ist ja eine Zeder drauf. Das ist das Wahrzeichen der Schönheit des früheren Libanon. Aber das ist alles durch ganz schlimmen Verstoß gegen Ökologie zerstört worden. Ja, und hier wird vorausgesagt, dieser Libanon wird sich in ein Fruchtgefilde verwandeln. Und da werden dann Blinde werden sehend werden. Und die werden dann, und Taube werden plötzlich hören können, und die werden die Bibel verstehen. Die Worte des Buches verstehen. Also die, die wirklich wortwörtlich taub sind, werden dann hören, während in der Vergangenheit solche, die eigentlich gute Ohren hatten, die Bibel nicht verstanden haben. Und auch Geistesverwirrte, Geisteskranke werden geheilt werden, Vers 24. Wir werden das auch später sehen in Jesaja 35. Alle Krankheiten werden geheilt werden. Es wird niemand mehr im tausendjährigen Reich irgendein Leiden haben. Wir werden dann sehen in Kapitel 35, auch Lahme werden wieder gehen können und so weiter. Es wird zu einer vollumfänglichen Heilung aller Menschen kommen. Und jetzt sehen wir, in der charismatischen Bewegung hat man sich im Zeitplan Gottes verirrt. Man meint, wir sind doch in der Endzeit. Ja, sind wir in der Endzeit. Jetzt muss es kommen! Nein, nicht jetzt, sondern erst dann, wenn der Messias kommt als König der Welt, als Richter der Welt, dann wird es geschehen. Aber die Apostel haben doch auch geheilt, ja? Blinde, Lahme, ja? Und jetzt versteht man, warum in Hebräer 6, Vers 5 diese Wunder genannt werden, die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Der Ausdruck, das zukünftige Zeitalter, ist im rabbinischen Judentum ein fester Begriff. Haolam haba. Das ist das künftige Zeitalter, wenn der Messias kommt, um hier auf der Erde als König zu regieren. Und wir leben heute in Haolam hazeh, dieses Zeitalter. Und genau diese Unterscheidung macht auch der Herr Jesus in Matthäus 12, wenn er spricht von diesem Zeitalter und dem zukünftigen. Also, diese Wunderwerke des Herrn Jesus selbst bei seinem ersten Kommen und dann der Apostel und Jünger des Herrn in der Apostelgeschichte, das waren Zeichen des zukünftigen Zeitalters. Es waren eben Zeichen. Es war noch nicht das Eigentliche. Ich war, wenn dort steht über der Türe Ausgang, dann ist das dort ein Zeichen, ein Hinweis. Aber wenn jetzt bei Brand jemand dann so stur sein wird und er wird dort oben rausgehen, wo Ausgang steht, dann hat er ein Problem haben. Denn das ist nur ein Zeichen. Das Wirkliche ist ein bisschen unten, weiter unten, ein paar Zentimeter weiter unten, dann geht's. Also wir dürfen das Zeichen nicht mit dem Eigentlichen verwechseln. Und so waren diese Wunderwerke Zeichen für das zukünftige Zeitalter. Es sollte zeigen, Jesus Christus ist wirklich der Messias. Auch wenn jetzt noch nicht das tausendjährige Reich gekommen ist, so sind all diese Wunder ein Vorgeschmack, ein Pfand dafür, dass das dann wirklich kommen wird. Und dann, im tausendjährigen Reich, werde ich auch sagen, jetzt braucht niemand mehr krank zu sein. Ich brauche es auch nicht mehr zu sagen, die sind alle gesund. Die werden alle gesund werden und das wird uns hier so schön vorgestellt. Und zwar nicht so halb gesund und dann plötzlich doch nicht mehr, sondern die wirklich gesund, alle. Jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 30. Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, aber nicht von mir aus. Und Bündnisse schließen, aber nicht nach meinem Geist, um Sünde auf Sünde zu häufen, die hingehen, um nach Ägypten hinabzuziehen. Aber meinen Mund haben sie nicht befragt. Um sich zu flüchten unter den Schutz des Pharao und Zuflucht zu suchen unter dem Schatten Ägyptens. Und der Schutz des Pharao wird euch zur Schmach werden. Und die Zuflucht unter dem Schatten Ägyptens wird zur Schande werden. Denn seine Fürsten waren in Zoan, das ist in Ägypten das gleiche wie Tanis, und seine Gesandten langten in Hanes an. Alle werden beschämt werden über ein Volk, das ihnen nichts nützt, das nicht zur Hilfe und nicht zum Nutzen, sondern zur Beschämung und auch zum Hohne wird. Ich habe bei Kapitel 30, 1 bis 7 geschrieben, auf dem Skript, Zuflucht bei Ägypten anstatt bei Gott wird keinen Nutzen bringen. Ägypten entspricht ja dem, was wir in Daniel 11 finden als König des Südens. Diese Verse hier sind bereits erfüllt. Und zwar hat Juda in den Jahren vor dem Untergang Jerusalems, Jerusalem wurde im Jahr 586 vor Christus von den Babyloniern zerstört. Aber Jerusalem war im Griff Babylons ab dem Jahr 606 bis 586. Und da hat Jeremia als Prophet gewirkt. Also ein späterer Prophet von Jesaja ausgesehen. Und der hat gesagt, ihr müsst euch Babylon ergeben. Wenn ihr das tut und dann erkennt, dass die Babylonier als eine Zuchtrute Gottes gekommen sind, dann werdet ihr überleben. Und Jerusalem wird nicht zerstört werden. Und dann sagten sich so Schlaumeier, ha, wir haben vielleicht keine Chance gegen die babylonische Armee, aber wir machen ein Bündnis mit Ägypten. Und wenn diese zweite Großmacht von damals, Ägypten, uns mit ihrer Armee beistehen werden, schaffen wir es vielleicht schließlich, Babylon zu besiegen und zu vertreiben. Und so haben sie sich auf Ägypten verlassen, zum Beispiel auch der letzte König Zedekia. Aber Jeremia hat ihm nochmals ganz klar gesagt, du musst dich ergeben, dann wirst du bestehen bleiben. Aber sonst wirst du schrecklich unter die Zucht Gottes kommen. Ihm wurden ja schließlich die Augen ausgestochen. Und er musste mit ansehen, wie die Babylonier seine Königssöhne vor seinen Augen umbrachten. Kann man sich das vorstellen? Ein Vater, der sieht, wie die Söhne umgebracht wird vor seinen Augen. Unvorstellbar. Aber Jeremia hat gewarnt. Und das wusste man ja schon längst aus dem Propheten Jesaja, der ja etwas über 100 Jahre davor geschrieben worden war. Und er hat gesagt, wehe den widerspenstigen Kindern, die sich da auflehnen gegen das Wort Gottes. Und die gehen nach Ägypten hinab und machen mit denen Bündnisse. Ägypten ist nie eine Alternative zum Herrn. Man muss auf den Herrn hören, auf ihn vertrauen. Und jetzt müssen wir uns auch fragen, was hat das jetzt als praktische Anwendung für uns zu sagen? Da müssen wir uns fragen, worauf setzen wir unser Vertrauen? Worauf stützen wir unsere Sicherheit? Sind es auf all die Krücken, die uns angeboten werden in unserer Gesellschaft? Oder vertrauen wir wirklich auf den Herrn? Ich will damit nicht sagen, man dürfe keine Versicherungen abschließen. Wir sind in einer sehr speziellen Gesellschaft. Ja, ich meine, da kann eine Bananenschale auf dem Boden kann für jemanden einen Ruin bedeuten. Nicht wahr? Man wirft eine Bananenschale auf den Boden, nicht wir, unsere Kinder, ja? Und nicht die Großen, die Kleinen natürlich. Und dann kommt da jemand zu Fall und der wird dadurch invalid, bekommt eine Komplikation. Und dann verlangt das Gesetz, dass man für seinen Lohnverlust, den er jetzt haben wird bis ans Lebensende, dass man dafür aufkommt. Das sind also Leute schon eben quasi auf das absolute, unterste Niveau verurteilt worden. Ja gut, also es geht mir nicht darum, jetzt einen Vortrag zu halten gegen Versicherungen, aber grundsätzlich, wo liegt das Vertrauen? Stützen wir uns auf die Sicherheitsanlage im Auto, ja, dass sobald etwas geschieht, dann kommt da ein Schutz heraus, der uns gerade auffängt, oder vertrauen wir wirklich in erster Linie auf den Herrn? Das ist die Frage. Also da kann man sehr praktisch das ins eigene Leben übertragen. Worauf vertrauen wir? Und wie wichtig es ist, dass wir echt auf den Herrn vertrauen und nicht gegen sein Wort rebellieren. Jetzt Vers 6, Ausspruch über den Behemoth des Südens. Durch ein Land der Bedrängnis und der Angst, aus welchem Löwin und Löwe, Ottern und fliegende feurige Schlangen kommen, tragen sie auf den Rücken der Eselsfüllen ihren Reichtum und auf den Höckern der Kamele ihre Schätze zu einem Volk, das nichts nützt. Denn umsonst und vergebens wird Ägypten helfen. Darum nenne ich dieses Ägypten Großtuer, die still sitzen. Ja, jetzt wird hier offensichtlich Ägypten mit Behemoth verglichen. Behemoth, den kennen wir aus Hiob 40, je nach Bibelausgabe Vers 10 oder Vers 15. Die Beschreibung dort passt exakt auf ein Landsaurier. In der Art von Diplodocus oder Brachiosaurus, das sind diese Saurier, die bis zu 50 Tonnen schwer werden konnten und Kopfhöhe bis 12 Meter ab Boden. Pflanzenfresser, genauso wie das in Hiob beschrieben wird. Er frisst Gras wie das Rind. Leider haben gewisse Bibelübersetzungen Behemoth mit Nilpferd übersetzt. Und zwar, weil sie dachten, Behemoth, dieses hebräische Wort, könnte mit ägyptisch Pehemu, Wasserochse, zusammenhängen. Aber Behemoth auf Hebräisch ist einfach die Mehrzahl von Behema. Das heißt das Vieh, also das Riesenvieh. Behemoth ist ein Pluralis Extensionis, eine Mehrzahl der Ausdehnung. Ja, und so wird jetzt dieses mächtige Reich Ägypten verglichen mit einem Saurier, der aber nicht helfen wird. Und dann haben wir gelesen, man geht durch die Sinai-Wüste hindurch und bringt da eben Wertgegenstände, um sich Ägypten zu kaufen. Aber Ägypten ist nichts anderes als ein Großtuer, steht hier. Und dafür steht im Hebräischen Rahab. Rahab ist in der Bibel also nicht der gleiche Name wie die Hure Rahab, ist ein anderes Wort. Rahab ist eine weitere Wassersaurierart, die erwähnt wird in Jesaja 51,9, Hiob 26,12, ja, und im Psalm 89,11. Aber interessant, das ist ein Wassersaurier, Behemoth ein Landsaurier, drum Rahab, Großtuer, passt eben auf den Nil in Ägypten. Und das Land passt zum Behemoth besonders. Ja, und dann wird noch erwähnt, fliegende, feurige Schlangen. Das sind fliegende Reptilien. Und das weiß man ja erst durch die Untersuchung der Fossilien, dass es tatsächlich fliegende Schlangen, fliegende Saurier gegeben hat. Die Bibel spricht also über alle Typen von Saurier. Über Landsaurier, Behemoth, Hiob 40, dann Leviathan und Rahab, Leviathan auch in Hiob 40, 41, und über die fliegenden Saurier. Nur im Lauf der Geschichte nach der Sintflut sind die immer mehr ausgestorben. Also, dieses mächtige Reich ist wie ein Saurier, der nicht hilft. Und jetzt kommen wir zu Vers 8. Geh nun hin, schreibe es vor ihnen auf eine Tafel und zeichne es in ein Buch ein. Und es bleibe für die zukünftige Zeit auf immer bis in Ewigkeit. Denn es ist ein widerspenstiges Volk, betrügerische Kinder, Kinder, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen, die zu den Sehern sprechen. Sehet nicht, und zu den Schauern. Schaut uns nicht das Richtige, sagt uns Schmeicheleien, sagt uns Täuschungen. Weichet ab vom Weg, bieget ab vom Pfad. Schaffet den Heiligen Israels vor unserem Angesicht hinweg. Darum, so spricht der Heilige Israels, weil ihr dieses Wort verwerfet und auf Bedrückung und Verdrehung vertraut und euch darauf stützet, darum wird euch diese Missetat wie ein sturzdrohender Riss sein, wie eine Ausbauchung an einer hochragenden Mauer, deren Einsturz in einem Augenblick plötzlich kommt. Und er wird sie zerbrechen, wie man einen Töpferkrug zerbricht, der ohne Schonung zertrümmert wird und von welchem, wenn er zertrümmert ist, nicht ein Scherben gefunden wird, um damit Feuer vom Herd zu holen oder Wasser aus einer Zisterne zu schöpfen. Also hier wird so eindringlich nochmals gewarnt, man muss auf das Wort Gottes hören. Und das war ja dann genau das Problem in der Zeit, als die Babylonier Jerusalem belagerten, die Masse hörte nicht auf die Propheten. Ja, das heißt, nicht auf die Propheten Gottes. Es gab ja viele falsche Propheten. Und woran kann man sie erkennen? Die sagten, Shalom, Shalom. Friede, Friede. Es wird alles gut kommen. Die Babylonier werden abziehen. Also ihr müsst gar nicht umkehren und Buße tun. Und das ist genau wie heute. Welche Propheten hört man gern, die sagen, die große Erweckung, sie kommt jetzt. Und die Bibel sagt, der große Abfall kommt in der Christenheit. 2. Thessalonicher 2. Ich spreche nicht von China, das war nicht ein christliches Land. Ich spreche nicht von Ländern, die unterevangelisiert waren 2000 Jahre. Ich spreche von Europa, Nordamerika. Da haben wir den Abfall. Aber die falschen Propheten sagen, es kommt gut, große Erweckung, ihr seid die Leute, mit euch wird. Ja, das haben sie uns gesagt für das Jahr 2000, die größte Erweckung. Nichts davon, sondern der Abfall geht weiter. Und so wird hier gewarnt, wir müssen auf das Wort Gottes hören und nicht auf diese Leute, die uns eigentlich vom Herrn wegführen. Und so kam der Zerbruch wie ein Krug. Hier sehen wir, wenn wir zwar sagen können, das ist erfüllt, dann heißt das nicht, das hat jetzt keine Bedeutung mehr für uns. Bei jedem Abschnitt müssen wir uns fragen, ob das noch zukünftig ist oder vergangen. Was hat jetzt das Wort für uns zu sagen? Wie steht es mit meinem Verhältnis zur Bibel? Ist sie wirklich Autorität? Wenn die Bibel sagt so und ich denke da anders, bin ich bereit, mich der Bibel zu unterstellen? Entgegen meinen eigenen Wünschen. Und so geht es weiter, Vers 15. Denn so spricht der Herr, der Ewige, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. In Stillsein und in Vertrauen würde eure Stärke sein. Aber ihr habt nicht gewollt und ihr sprachet, nein, sondern auf Rossen wollen wir fliegen. Darum werdet ihr fliehen. Und auf Rennen wollen wir reiten. Darum werden eure Verfolger rennen. Ägypten war ja bekannt für die ägyptischen Pferde. Das waren die besten der alten Welt. Und so hoffte man eben auch auf diese guten Kriegsrosse aus Ägypten, um den Kampf gegen Babylon zu gewinnen. Aber hier wird gesagt, ihr müsst ruhig werden, richtig umkehren, still werden vor dem Herrn. Vers 17, 1000 wird fliehen vor dem Drängen eines Einzigen, vor dem Treuen von Fünfen werdet ihr fliehen, bis ihr übrig bleibet wie eine Stange auf des Berges Spitze und wie eine Fahne auf dem Hügel. Und darum wird der Herr verziehen, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich hinweg erheben, bis er sich euer erbarmt. Denn der Herr ist ein Gott des Gerichts. Glückselig alle, die auf ihn harren. Jetzt haben wir hier eine ganz interessante Aussage. Also durch Umkehr zum Herrn und durch Vertrauen auf ihn könnte Israel geholfen werden. Nicht durch Vertrauen auf Ägypten. Ägypten führt zum militärischen Desaster. Aber jetzt Vers 18. Der Herr wird sich hinweg erheben, bis er sich euer erbarmt. Nun, vor 2000 Jahren ist der Herr gekommen. Und er war in der Mitte Israels. Er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Und darum ist er wieder weggegangen. Hier haben wir einen Hinweis auf die Himmelfahrt Jesu. Er wird hinweggehen. Und ganz kurz noch am Dienstag vor Karfreitag hat der Herr Jesus zu Jerusalem gesagt, Matthäus 23, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus, der Tempel, wird euch Wüste gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Dieses Wörtchen bis ist ein ganz wichtiges Wort. Und das kommt noch einige Male in der Prophetie vor. Ich habe auf dem Skript verschiedene Stellen aufgeführt. Ezekiel, Hosea, Micha, Lukas 13, Lukas 21, Römer 11. Dieses bis, dass diese Zeit vom ersten Kommen des Herrn Jesus bis zu seinem zweiten umfasst. Der Herr sagt, euer Tempel wird zerstört werden und er wird eine Wüste sein, bis dann die Zeit kommt, wo ihr sagen werdet, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wenn die Zeit kommen wird, dass Israel den Messias empfangen wird. So lange geht das. Und hier in Jesaja heißt es, er wird sich hinweg erheben, bis er sich euer erbarmt. Das ist, wenn er kommt, und wie wir in Kapitel 29 gelesen haben, einzugreifen mit Donner, Erdbeben, großem Getöse, Sturmwind, Gewitter und Flamme, um Jerusalem zu befreien. Übrigens, diese Warnungen, nicht auf Ägypten zu hoffen und die Warnung, sich auf Bündnisse mit Ägypten zu verlassen, die hat natürlich eine aktuelle Bedeutung bis in unsere Zeit. Denn nachdem Ägypten dreimal versucht hat, Israel auszurotten, 1948, 49, 1967, Sechstagekrieg und Yom Kippur 1973, da hat man sich in Ägypten gesagt, wir können Israel nicht zerstören. Wir haben ägyptische Gläubige gesagt, dass sie in Ägypten gehört haben, dass Sadat sagte, wir können Israel nicht zerstören, das muss eine spätere Generation machen. Wir müssen Frieden schließen. Und so bekamen sie den Sinai zurück. In der islamischen Rechtsprechung bezeichnet man diese Art von Frieden, Übergangsfrieden, als Hudna. Und so hat Israel einen Frieden geschlossen mit Ägypten. Und da stellte sich auch die Frage jetzt, worauf vertraut man? Dass man jetzt so ein Abkommen hat mit Ägypten oder vertraut man auf den Herrn, der Israel durch alle kommenden Nöte hindurchtragen wird? Die meisten haben einfach auf menschliche Vermittlungen vertraut. Und so hat natürlich dieses Wort eine aktuelle Bedeutung bis in unsere Zeit hinein. Und wir sehen, was hier gesagt wird, Ägypten ist nicht zuverlässig. Das gilt bis heute. Dieser Friedensvertrag, das ist nichts Zuverlässiges. Großtuer, Rahab. Jesaja 30, 19. Denn ein Volk wird in Zion wohnen, in Jerusalem. Du wirst nie mehr weinen. Er wird dir gewisslich Gnade erweisen auf die Stimme deines Schreiens. Sobald er hört, wird er dir antworten. Und der Herr wird euch Brot der Drangsal und Wasser der Trübsal geben. Und deine Leer werden sich nicht mehr verbergen, sondern deine Augen werden deine Leer sehen. Und wenn ihr zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbieget, so werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören. Dies ist der Weg, wandelt darauf. Jetzt werden wir wieder versetzt ins tausendjährige Reich, also diese Zeit, die wir schon vor uns hatten in Jesaja 29, 17 bis 24. Das geht immer wieder so, abwechslungsweise in Jesaja. Immer wieder werden wir wieder in die Drangsalzeit versetzt und dann wieder in die Befreiung, die dann kommt. Wieder in den Drangsal, in die Befreiung. Das geht immer so hin und her. Und da sehen wir, Prophetie ist eben nicht einfach da, um nur so den Ablaufplan vorzustellen. Sondern alles wird uns so vorgestellt, dass es eine moralische Bedeutung hat für uns. Dass unsere Herzen und Gewissen angesprochen werden. Und all diese Texte sind natürlich für uns ganz wichtig, auch in der Anwendung. Diese Verheißung, du wirst nie mehr weinen, ist eine Verheißung für Israel. Aber es ist auch eine Verheißung für uns als Gläubige in der Übertragung. Der Herr führt uns vielleicht durch schwere Wege, aber wir wissen, das Schönste kommt noch. Und es kommt die Zeit, wo wir die Verheißung haben, du wirst nie mehr weinen. Und wo Gott sogar unsere Tränen abwischen wird. Und dann wird erklärt, wie diese Zeit kommt, wo auch die Korrektur sofort kommt. Wenn ihr nach rechts und nach links abbieget, dann kommt das Wort von hinten, dies ist der Weg, wandelt darauf. Und das ist etwas, das wir als Gläubige schon heute erfahren dürfen, wenn wir mit dem Herrn leben. Es kann sein, dass wir zu schnell gehen. Ja, man ist ja dem Herrn davongegangen, wenn die Stimme hinten ist. Ich meine, das ist nicht mehr so wie bei Henoch. Henoch, 1. Mose 5, Henoch wandelte mit Gott und er ward nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Er spazierte mit dem Herrn. Aber diese Situation ist so wie bei schlechten Ehepaaren. Ehe vorne mit dem Hund und sie 10 Meter weiter hinten, ja? Und das soll spazieren sein zusammen. Nichts davon. Aber so kann das sein bei uns. Und hier haben wir dieses gnadenvolle Wort, wenn ihr abweicht nach rechts oder links, gesetzlich und liberal werdet, vom Wort abweicht, dann kommt die Stimme, die korrigiert. Dies ist der Weg, wandelt darauf. Ja, jetzt ist 3:30. Jetzt machen wir eine halbe Stunde Pause. Das ist die große Pause mit Kaffee und Kuchen. Und dann haben wir noch eine Stunde bis 17 Uhr. Wir sollten jetzt weiterfahren. Die Verse 19 bis 26 sind eine Verheißung der völligen Wiederherstellung Israels im tausendjährigen Friedensreich des Messias. Ich lese jetzt weiter bei Vers 22. Und ihr werdet den Überzug deiner silbernen Schnitzbilder und die Bekleidung deiner goldenen Gussbilder verunreinigen. Du wirst sie wegwerfen wie ein unflätiges Kleid. Hinaus wirst du zu ihnen sagen. Alles, was von Götzendienst spricht, wird im tausendjährigen Reich ein Ende finden. Alles wird weggeworfen werden. Und dann kommt Vers 23, und er wird Regen geben zu deiner Saat, womit du den Erdboden besäest und Brot als Ertrag des Erdbodens. Und es wird fett und nahrhaft sein. Deine Herden werden an jenem Tage weiden auf weiter Aue. Und die Ochsen und die Esels füllen, die das Ackerland bearbeiten, werden gesalzenes Futter fressen, welches man mit der Schaufel und mit der Gabel geworfelt hat. Und auf jedem hohen Berg und auf jedem erhabenen Hügel werden Bäche, Wasserströme sein an dem Tage des großen Gemetzels. Wenn Türme fallen. Und das Licht des Mondes wird sein wie das Licht der Sonne, und das Licht der Sonne wird siebenfältig sein, wie das Licht von 7 Tagen, an dem Tag, da der Herr den Schaden seines Volkes verbinden und seiner Schläge Wunden heilen wird. Also der Segen kommt über die ganze Natur, und wir lesen in Vers 25, an dem Tage des großen Gemetzels. Es ist sehr wichtig, dieser Ausdruck an dem Tage oder an jenem Tage. Das kommt so oft vor in der biblischen Prophetie, Beyom. Das ist ein fester Ausdruck in der hebräischen Grammatik. Beyom hat einen adverbialen Sinn und das bedeutet in jener Zeit. Also ähnlich wie wir sagen auf Deutsch heutzutage. Da meint man ja auch nicht jetzt ein Tag, sondern es ist eine Epoche. Und Beyom ist speziell eben die Epoche, also in der Epoche des großen Gemetzels, der großen Drangsalszeit, dann kommt eben dieser Segen. Denn das tausendjährige Reich folgt direkt auf das Gemetzel des schlimmsten Weltkrieges. Und dann Verse 27 bis 33 beschreiben wieder die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Assur wird vernichtet werden. Und jetzt müssen wir wieder daran denken, was bei Jesaja und Micha Assur genannt wird. Das entspricht bei Daniel dem König des Nordens. Das assyrische Reich in der Zeit von Jesaja umfasste eben große Teile von dem Gebiet, das später das Gebiet des Königs des Nordens war. Allerdings kann man sagen, das Gebiet des Königs des Nordens geht sogar über das Gebiet von Assyrien noch hinaus. Aber es deckt sich weitgehend, und in der Prophetie entspricht also Assyrien in Jesaja dem König des Nordens in Daniel. Und was das ist, das haben wir in der Einleitung so ausführlich behandelt. Und das wird uns jetzt eben helfen, diesen Abschnitt auch schnell zu erfassen. Siehe, der Name des Herrn kommt von fernher. sein Zorn brennt und der aufsteigende Rauch ist gewaltig. Ich weiß, erinnert uns wieder an die Beschreibung der Wiederkunft in Kapitel 28, Vers 29, Vers 6. Donner, Erdbeben, großes Getöse, Sturmwind, Gewitter und Flamme. Sein Zorn brennt und der aufsteigende Rauch ist gewaltig. Seine Lippen sind voll Grimmes und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer und sein Odem wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals reicht, um die Nationen zu schwingen mit einer Schwinge der Nichtigkeit und einen irreführenden Zaum an die Kinnbacken der Völker zu legen. Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Und Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn, zum Felsen Israels. Und der Herr wird hören lassen die Majestät seiner Stimme und sehen lassen das Herabfahren seines Armes mit Zornesschnauben und einer Flamme verzehrenden Feuers, Wolkenbruch und Regenguss und Hagelsteine. Denn von der Stimme des Herrn wird Assur oder Assyrien zerschmettert werden, wenn er mit dem Stock schlägt. Und es wird geschehen, jeder Streich der verhängten Rute, die der Herr auf ihn herabfahren lässt, ergeht unter Tamburin und Lautenspiel. Und mit geschwungenem Arme wird er gegen ihn kämpfen. Ja, jetzt wird hier gesagt, in diesem Moment der größten Not, da kommt der Herr und greift in die Kämpfe direkt ein. Er wird diese Nationen des Königs des Nordens um Jerusalem vernichten. Und plötzlich wird es für die gläubigen Juden sein, für diesen Drittel, der überlebt, Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Das Fest, Hachag, ist ein bestimmtes Fest, das Laubhüttenfest. Ich habe das auch angegeben auf dem Skript. Das wird schon in 3. Mose 23, 39 einfach Hachag, das Fest, genannt. Weil es als das 7. der Feste des Herrn in 3. Mose 23 alle früheren Feste ab dem Passafest zusammenfasst. Es ist das freudigste Fest der Feste des Herrn. Dreimal wird in der Tora gesagt, dass man sich an Hachag freuen soll. Und einmal sogar sehr freuen. Oder nur freuen. So war das das freudigste Fest. Es war übrigens das einzige Fest der 7 Feste des Herrn, wo man auch nachts feierte. Sonst waren die Feste immer nur tagsüber. Das Laubhüttenfest wurde auch nachts gefeiert. Zur Zeit des Herrn Jesus übrigens wurden im Frauenvorhof diese 4 fast 30 Meter hohen goldenen Leuchter entzündet. Jede Lampe fasste 9,25 Liter Olivenöl. Als Docht wurden abgetragene Priestergewänder verwendet. Und dieses Licht vom Tempel durchstrahlte die Nacht. Die Leute waren versammelt im Frauenvorhof. Der levitische Chor und das Orchester sangen die Psalmen. Das war das größte Freudenfest. Und darum heißt es hier, Gesang werdet ihr haben wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Und Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn, zum Felsen Israels. Ich war, es gab ja 3 Feste, wo man aus ganz Israel hinaufziehen musste nach Jerusalem zum Tempelberg. Das war das Passafest, dann Shavuot, Pfingsten im Juni, und Hachag, das Laubhüttenfest, Sukkot im Herbst. Und das Spezielle war, immer beim Laubhüttenfest, da zog man hinauf und sang unterwegs die, oder überhaupt bei diesen Festen, auch bei Passa war das so, sang man unterwegs auf dem Weg die Stufenlieder. Die 15 Stufenlieder, Psalm 120 bis Psalm 134, die von dem Hinaufziehen nach Jerusalem sprechen, und zwar mit Flötenbegleitung. Also muss man sich ganz konkret vorstellen, auch schon als der Herr als 12-Jähriger mit den Eltern zum Passa nach Jerusalem ging, Lukas 2, da hatte er mit den anderen Leuten, die hinaufzogen, unterwegs auf dem Weg nach Jerusalem diese Dutzenden von Kilometern, da hat er auch diese Stufenlieder gesungen und man hat das mit Flöten begleitet. Also das wird so sein wie bei diesem Zug, wenn man speziell jetzt hier zum Laubhüttenfest, zum Fest nach Jerusalem hinaufging mit Flötenspiel. Und dann heißt es hier, um zu kommen auf den Berg des Herrn zum Felsen Israels. Also zum Felsen Israels, das ist eine Verdeutlichung von dem Berg des Herrn. Es ist so, der Tempelberg, seine Spitze ist ein gewaltiger Fels. Das ist der Fels, der heute im Felsendom ist. Das ist der höchste Punkt des Berges Zion. Und auf diesem Felsen war das Allerheiligste des Tempels gebaut, schon durch Salomo. Man kann übrigens heute noch sehen, die Vertiefung für die Bundeslade, die Salomo gemacht hatte. Man kann genau rekonstruieren, wo die Mauern durchgingen bei diesem Felsen, ein 20 Ellen Quadrat. Und hier wird also gesagt, eben ihr werdet so Freude haben, wie man zum Laubhüttenfest hinaufgeht, zum Berg des Herrn, zum Felsen Israels, der eben quasi das Kernstück des Berges Zions war, der Fels im Allerheiligsten, der jetzt natürlich durch die Moschee entweiht ist. Ja, und dann wird beschrieben, wie dieses Assyrien, dieser König des Nordens, durch den Herrn selber vernichtet wird. So wie wir in Daniel 11, 45 gelesen haben, er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Das ist eben das Eingreifen des Herrn, wenn er diese assyrische Armee zwischen dem Mittelmeer und dem Tempelberg da vernichten wird. Also jeder, der vom Flughafen in Tel Aviv hinauffährt, die Straße nach Jerusalem, der geht genau durch dieses Gebiet hindurch, wo das geschehen wird. Wenn er mit dem Stocke schlägt, also Assyrien schlägt die Juden, und es wird geschehen, jeder Streich der verhängten Rute, das ist nun die Rute der göttlichen Bestimmung, die der Herr auf ihn herabfahren lässt, er geht unter Tamburin und Lautenspiel. Und jetzt kommt Vers 33. Denn vorlängst ist eine Gräuelstätte zugerichtet. Auch für den König ist sie bereitet. Tief, weit hat er sie gemacht. Ihr Holzstoß hat Feuer und Holz in Menge. Wie ein Schwefelstrom setzt der Hauch des Herrn ihn in Brand. Dieser Ausdruck Gräuelstätte oder besser Feuerstätte, Brandstätte, heißt auf Hebräisch Toftä. Das ist abgeleitet von Tophet. Ich habe hier verschiedene Stellen angegeben, 2. Könige 23, 10, Jeremia 7, 31, 32 und so weiter. Da wird von dem Gehinnom gesprochen. Das ist das Tal Hinnom. Das ist ein Tal, tief eingeschnittenes Tal, gerade außerhalb der Altstadt von Jerusalem. Und dort war in der Zeit der Könige, als die Israeliten abgefallen waren, war ein Tophet eingerichtet. Das war eine Stätte, wo man die Kinder für den Baal verbrannte. Die Kinder wurden geschlachtet und dann verbrannt. Und König Josia hat damit ein Ende gemacht, indem er diesen Ort verunreinigte. Er hat das Tophet verunreinigt, indem er dort eine Kehrichtverbrennungsanlage einrichtete. Und so waren die Götzendiener gehindert, die sagten sich, das ist unrein, da können wir nicht mehr unsere heiligen Kinderopfer darbringen. Und dadurch gab es von da an ein ständig brennendes Feuer außerhalb der Stadt Jerusalem. Und so wurde das Tal Hinnom zum Inbegriff für die Hölle. Das ewige Feuer außerhalb der Stadt des Friedens. Denn Jerusalem heißt Gründung des Friedens. Ein Bild also für die, die einmal von dem Frieden Gottes ausgeschlossen werden, sein werden, die draußen sein werden, wie der Herr Jesus sagt in den Evangelien. Und darum ist es eben nicht überraschend, das Wort für Hölle im Neuen Testament im griechischen Text heißt Gehenna. Das ist aber nicht griechisch. Das ist griechisch ausgesprochen Gehinnom. Geenna, also das Geenna, das Hinnomtal. Aber es ist im Neuen Testament 12-mal zu finden. Ich habe angegeben beispielsweise Matthäus 5, 22, Markus 9, 43 bis 47 und so weiter. Da bezeichnet es den Ort des ewigen Gerichtes, fern von der Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt wird hier hingewiesen, dass für den König des Nordens, für den Assyrer, eben die Hölle schon zubereitet ist. Und dann steht, auch für den König ist sie zubereitet. Wer ist der König? Ohne Erklärung, plötzlich wird der König eingeführt. Nun, das hatten wir auch schon in Daniel 11, 36. Da geht es ständig um den König des Nordens, des Königs des Südens, bis Vers 35, und dann plötzlich steht, und der König. Und das war der Antichrist, wie wir gesehen haben. Das ist einfach der König. Und auch hier, also die Hölle ist bereit für den König. In Offenbarung 19 wird uns die Wiederkunft Christi in Harmagedon beschrieben. Ich war, er wird kommen in Harmagedon, um die Heere zu vernichten. Er wird auf dem Ölberg kommen, um die Heere dort zu vernichten, in verschiedenen Phasen. Und dann steht, was mit dem Antichristen geschehen wird. Offenbarung 19, Vers 19. Und ich sah das Tier, das ist der kommende Diktator von Europa, und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde saß, und mit seinem Heer. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet. Das ist jetzt dieses Tier aus der Erde, das zweite Tier, der Antichrist. Der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, welche das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Also, da haben wir den Antichristen, der lebendig direkt in den zweiten Tod kommt. Ohne zuerst durch den ersten Tod zu gehen. Und hier haben wir eben diese Stätte, Tophte genannt, ist bereitet auch für den König. Ich habe hier auf dem Skript zum Antichristen noch weitere Stellen angeführt, wo er noch vorkommt. Im Alten und Neuen Testament, zum Beispiel in Jesaja 57, 9, wird er auch wieder einfach eingeführt als der König. Ohne weitere Erklärung.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch des Propheten Jesaja, die Kapitel 29 bis 34.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.